davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Heidi Dai und Rock'n'Roll.
KinderliedermacherIn. Beruf oder Berufung?
Alles, was interessant ist, rund um Kindermusik und Kinderlieder.
Yeah. Yeah. Yeah.
Hallo Lucia.
Hallo Matthias.
Hallo Suki.
Taschen, hi.
Ja, ich wollte dir noch was hinlegen. Lucia, hast du den letzten Post von Nika gelesen? Die hat gerade was in der Kindermusikgruppe gepostet bei Slack.
Weißt du, also aktuell ist bei mir der Zustand so, dass mein Sohn krank ist, ja, und ich sitze hier mit genau genommen, glaube ich, einer Stunde Schlaf, ja, und du meinst, dass ich auch noch so einen Artikel gelesen habe?
Nein, habe ich nicht. Du hast aber den Post gesehen, weil du ja weißt, dass es ein Artikel ist, offensichtlich.
Ich habe gesehen, dass sie was geschickt hat und ich habe auch gesehen, dass Suli drauf geantwortet hat, aber mehr habe ich noch nicht gesehen.
Genau, es geht um diesen Nepomuk Riva, Musikethnologe oder so, der ja bestimmte Kinderlieder in die Diskussion geworfen hat und ob man die noch singen darf, also alte Kinderlieder. Und da ging es damals vor allen Dingen um drei Chinesen mit dem Kontrabass.
Die Diskussion habe ich ja mitgekriegt.
Genau. Und jetzt kam nochmal Aram Samsam. Was würdest du denn sagen bei Aram Samsam?
Also ich weiß, dass es da eine Diskussion drum gibt, weil ich habe ja auch eine Kollegin, die einen Gitarrenkurs anbietet, der heißt Von Null auf Aram Samsam. Und ich weiß, dass die viele, viele Diskussionen schon über sich ergehen lassen musste. Und die Meinungen gehen da sehr auseinander. Ich möchte mich, glaube ich, zu dem Thema zurückhalten, aber ich weiß, dass wir eine Gästin heute haben, die dazu, glaube ich, eine relativ klare Meinung hat.
Glaubst du?
Glaube ich, ja.
Ja, dann sind wir doch mal gespannt, ob sie da eine klare Meinung dazu hat. Suki, was sagst du zu Aram Samsam?
Also ich bin immer auf der Seite derjenigen, die aus einer Betroffenheit heraus sprechen und ich finde nicht, dass irgendwie eine weiße deutsche Mehrheitsgesellschaft, die keine Ahnung von arabischen Sprachen und Dialekten und Soziolekten und sonstigen Details und wichtigen Finessen und so weiter hat, sich da irgendwie das für sich rausnehmen darf, zu sagen, wir brauchen das, aber das gehört jetzt zu uns und das muss sein. Also ich finde, weder die drei Chinesen mit dem Kontrabass gehören zum deutschen Kulturgut, es sei denn, sie zeigen, dass es natürlich eine rassistische Geschichte auch in der deutschen Gesellschaft gibt, die bis in die Gegenwart anhält. So, ich finde, wir können da locker drauf verzichten und ich finde das ein tolles Symbol der Bereitwilligkeit, sich weiterzuentwickeln und zu lernen und sagen, okay, wir verzichten darauf. In der nächsten Auflage wird das rausgenommen. In der nächsten, wie wir nennen, irgendwie ja, Projekte, Veranstaltungen oder was auch immer um. Ich finde, das kann man immer alles begleitend kommunizieren und sagen, aus diesen jenen Gründen haben wir uns dazu entschieden. Wenn sich dann auch noch Leute aus den, sagen wir mal, Herausgeberinnen, Umfeldern oder so, sagen wir, wenn wir jetzt mal von einem Kinderliederbuch ausgehen, als Beispiel, eine Gruppe von Leuten, die sich anbieten, für Rückfragen und Diskussionen zur Verfügung zu stehen, das ist natürlich noch besser. Aber ich habe das oft erlebt, dass Leute ihre Musik überarbeiten, Textstellen ändern und nicht darauf beharren, dass es schon immer so war, sondern das eigene Lernen transparent machen und denjenigen, die sagen, uns ist das einfach unwohl, wir fühlen uns damit nicht gut. Das erinnert uns an Dinge, die natürlich sehr viel eklatanter sind als jetzt ein Kinderlied. Aber das wäre, ist eine gute Gelegenheit, bestimmte problematische Äußerungen oder Bilder von Menschen zu unterbrechen.
Von dir ist mir eine Zeile sofort hängen geblieben, nämlich, dass du fest daran glaubst, dass Glitzer die Welt retten kann oder dass uns Glitzer retten kann. Glaubst du daran?
Naja, das ist natürlich ein naiver, aber wichtiger Gedanke. Natürlich kann uns, das hat natürlich nichts mit Realpolitik zu tun, aber es geht natürlich auch um Diskurs fragen und wie wir uns als Menschen in unseren Identitäten gesellschaftlich aufstellen und so. Und da denke ich schon, dass einfach eine Aufweichung von harten Geschlechtergrenzen, also ich meine, ja, also alle Eltern oder Leute, die mit Kindern leben und sich um Kinder kümmern, kennen die Situation. Sie gehen in einen Schuhladen und es gibt halt Regale mit rosa, weiß, pink, lilanen Schuhen und es gibt Regale mit braun, blau, grau, schwarzen Schuhen. So. Und da, also das ist so absurd, das ist so obsessiv irgendwie, Kinder in zwei Geschlechterkategorien zu zwingen und das eben auch noch mit so was wie so was Freiheitlichem und Kreativem und Sensitivem wie Farben irgendwie festzulegen und zu reglementieren, das finde ich so absurd, ja. Und die sozialen Sanktionen auch schon im Kindergarten und Schulalter für Kinder, die halt aus in dieses Schema nicht passen oder nicht passen wollen, ist einfach, das ist hart so. Also ich meine, kleine Kinder, die noch keine Ahnung haben, was hetero- oder Homosexualität ist, beschimpfen Jungs, die rosa mögen, als schwul. So. Daran ist alles falsch. Und ich finde das unheimlich wichtig, irgendwie im 21. Jahrhundert hinzugehen und dafür zu sorgen, dass bestimmte Grenzen einfach thematisiert und im besten Fall aufgebrochen werden. Insofern glaube ich schon, dass wenn man die Frage von Geschlechtergerechtigkeit nicht nur als lästigen Nebenwiderspruch versteht, sondern sagt, das ist zentral, weil Geschlechtlichkeit betrifft alle Menschen. Und also haben wir hier eine Gelegenheit, an Gerechtigkeit zu arbeiten, an sozialer Gerechtigkeit zu arbeiten. Dann kann Glitzer sehr wohl ein Stück weit auch die Welt retten, ja.
Also du siehst das unter dem Aspekt Glitzer für alle.
Ganz genau, ja.
Diese Welt zerfällt in rosa und blau. Irgendwie gibt es nur zwei Farben, wieso eigentlich genau? Und diese beiden Farben sind genauestens sortiert. Für Jungen und Mädchen hab das bis heute nicht kapiert. Grün, braun, rot, gelb, schwarz, lila, türkis. Warum tragen nicht alle Kinder alle Farben, die es gibt? Wir kennen es vom Regenbogen, wissen es vom Prisma. Die Welt kann zu bunt sein, wir berieseln sie mit Glitzer. Skateboard, Gitarre, Stifte, Springseil und Schminke. Ist der Glitzer drauf oder wenigstens drinnen? Gummistiefel, Winterjacke, Schlafanzug. Ein Leben ohne Glitzer ist gar nicht gut.
Oh, ich glaube fest daran, dass uns Glitzer retten kann. Wir verschönern diese Welt.
Natürlich gibt es die Kritik, dass das ökologisch nicht vertretbar sei, weil Glitzer natürlich als Mikroplastik oder so wieder in den Meeren landet. Aber bei uns geht es ja ums Symbol und um das Gefühl, dass halt alle Kinder alles spielen dürfen und alle Kinder alle Farben tragen dürfen und alle Interessen haben dürfen. Und diese absurde Ballett-, Fußball-, rosa-blaue Falle, das ist halt das. Da ist wirklich sehr viel falsch dran. Und ich finde das unheimlich wichtig, da wirklich, also in der eigenen Realität auch anzukommen, gesellschaftlich. Wir sind nicht mehr in den 1950er Jahren, das ist schon ein bisschen vorüber.
Aber da gab es auch noch keinen Glitzer, oder?
Aber es gab natürlich Geschlechterrollen und Zuschreibungen, wie Männlichkeit und Weiblichkeit sozialisiert, ansozialisiert werden soll. Ne? Also dass halt eben das mit Autospielen, mit Puppenspielen und das Mädchen früh in so Verständnisse von Schönheitshandeln gebracht werden, dass sie irgendwie Fürsorgearbeit frühzeitig erlernen und Jungs halt eben die Weltaneignung, dass die Abenteuerlust und das Kriegerische für sich entdecken sollen. So. Und ich glaube schon, dass viele Kinder eine große Belastung darin erleben, daran so festgelegt zu sein. Also ich war als Kind zum Beispiel, ich bin aus beiden Kategorien eigentlich rausgefallen. Ich hatte weder an den Spielen der Jungs Interesse, noch fühlte ich mich bei den Mädchen richtig. Und ich war halt voll die Einzelgängernudel, so bei mir ging gar nichts. Ich war ohne Freundschaften fast in Gänze. So. Ich war super zurückgezogen. Ich hatte halt Bücher und Hörspiele. Und war halt mit mir selber, weil ich tatsächlich, obwohl ich in einem ziemlich liberalen Umfeld unterwegs war, trotzdem das damals schon gegriffen hat. Und das ist ja sehr viel aggressiver geworden, weil es marketingtechnisch einfach auch noch stärker ausgeschlachtet wird, das rosa-blaue Thema. Und wir jetzt so langsam wieder an den Punkt zurückkommen, wo das wieder eine okay Richtung annimmt und das überdacht wird, ob das wirklich so schlau ist, die Menschen so stark festzulegen, so zu limitieren auch einfach. Das ist ja gegen jede freiheitliche Entfaltungsdenken.
Aber ich sehe dann zum Beispiel meine kleine Großnichte, die zum Fasching läuft mit so einem Glitzerkleid, also so einem Prinzessinnenkleid mit Glitzer und Glitzerherzchen und in hellblau. Weil ja im Moment es so einen neuen Marktschub gibt mit dieser Eisprinzessin Elsa, die eben nicht mehr rosa hat, sondern hellblau. Da ist aber trotzdem Glitzer ja trotzdem für mich Ausdruck für so eine ganz spezielle Vorstellung von Weiblichkeit.
Es ist eine Vorstellung, ich finde das herzlichen Glückwunsch, wenn sie daran Interesse hat. Es gibt überhaupt nichts dagegen. Mädchen sollen auch rosa Kleider, Glitzerkleider tragen. Es geht ja darum, dass für alles da sein muss. Mädchen müssen jetzt nicht, also das ist ja auch ein konservativer Vorwurf zu sagen, ja, ihr wollt jetzt alle umprogrammieren und jetzt müssen alle, alles muss jetzt queer sein und alle, jetzt dürfen die Jungs ja gar nicht mehr Fußball spielen und die Mädchen dürfen ihre Prinzessinnen-Geschichten nicht mehr mögen. Doch, aber alle müssen, also für allen muss halt alles zugänglich sein. Es geht nicht darum, das zu verwerfen. Und auch in meiner ganzen Bildsprache bleibe ich ja auch dabei, selber Fan von Lila und Pink und Glitzer und aber auch zum Beispiel Schwarz, ist bei mir auch eine wichtige Farbe. Ich sag's ja auch in dem Lied, in dem anderen Lied war das, naja, wurscht. Also jedenfalls, es wird niemandem genommen. Es muss halt nur allen zugänglich bleiben. So, ne? Und das Beispiel mit Elsa tatsächlich, das ist ein interessanter Twist, dass sie zwar das Prinzessinnenhafte und Glitzer und Fragile und Weiche und weiblich Gelesene auch repräsentiert, aber in einem blauen Kleid. Bei Elsa ist natürlich eine andere Geschichte viel interessanter, meines Erachtens, nämlich, dass sie kein Love Interest hat. Wir haben jetzt zwei große Disney-Produktionen gehabt mit Elsa und die ist immer noch nicht vergeben. So. Und das finde ich interessant, dass sie einfach in ihrer Selbstfindung am Start ist. So. Und ihre kleine Schwester hat die Regentschaft übernommen, während sie sich um die Dekolonialisierung des Nachbarvolkes sozusagen kümmert. Ja. Also das ist ja ein super interessanter Strang auch im zweiten Teil, dass da im Prinzip eine Kolonialgeschichte thematisiert wird, die von ihrem Großvater ausging. Also im Prinzip machen die ja, sowas wie eine historische Aufarbeitung in dem Film.
Ja, meinst du, die Gender Studies sind jetzt bei Disney angekommen? Oder woran liegt das?
Jein, also die Gender Studies sollten natürlich überall ankommen, weil da ganz viel wichtiges Wissen vermittelt wird. Ich habe Gender Studies von 2003 bis 2009 sehr, sehr aufmerksam studiert und darin auch abgeschlossen. Für mich war das eine ganz wichtige Erfahrung, mich mit feministischer Theorie zu befassen. Ich glaube, dass vor allen Dingen auch Feminismus im Kapitalismus angekommen ist. Das hatte unangenehme Effekte, aber ich freue mich natürlich, wenn kritisches Denken und progressives Denken auch irgendwie in popkulturelle Felder sich hineinbewegt, so, damit möglichst viele Leute von einer progressiven und sich erneuernden Weltsicht mitbekommen und das irgendwie kein elitäres Geheimwissen ist. So. Also ich finde auch zum Beispiel die Männerrollen in den Elsa-Filmen total interessant und auch so das bisschen Ungeschlechtliche, das Ageschlechtliche vom kleinen Schneemann und auch die Geschichte der Liebesbeziehung ihrer Schwester Anna. Der erste Typ war ja im Prinzip nur auf ihren Status aus. Ne? Als jüngster von 12 Brüdern war klar, der kriegt kein Reich, der muss sich irgendwo einheiraten. Und dann kommt sie aber doch zu der emotionalen Nähe, die sie eigentlich sucht bei ihrem langjährigen Freund, dem, wie heißt er noch? Heißt er Christoph? Ja, Sven ist das Rentier, Christoph ist der Freund. Oder andersrum. Also genau, da gibt es auch einen tollen Song übrigens im Soundtrack, wo er so seine eigene Verlorenheit ohne sie an ihrer Seite irgendwie benennt, was normalerweise auch andersrum gedacht wird, dass irgendwie die Frauen das Gefühl haben, sie sind nicht wert, solange sie nicht endlich vergeben und verheiratet sind und ihren Platz in der Gesellschaft haben. Ganz im Gegenteil steht Christoph eben allein im Wald und weiß eigentlich gar nicht mehr, wer bin ich eigentlich? Ich will doch an deiner Seite sein. Ja? Also eine Irritation, die eigentlich auch dem Weiblichen zugestanden wird. So. Und vielleicht muss man Weiblichkeit und Männlichkeit, die Eigenschaften, die damit verbunden sind, auch wieder neu sortieren. Also weich sein ist nichts, was zwangsläufig weiblich sein muss. Aggressiv sein ist nicht, was zwangsläufig männlich sein muss. Ich kenne viele Frauen, die ihre Wut und ihre Aggression sehr produktiv umsetzen können und eine Menge erreichen, auch im Sinne von sozialer Gerechtigkeit. Und ich kenne eine Menge, nein, nicht Männer, aber ich kenne ein paar Männer, die mit ihrer Weichheit sehr, sehr einfühlsam und sehr toll sich durch die Welt bewegen.
Also ich verstehe die ganzen Aspekte, aber ich frage mich auch immer wieder, also wenn ich mich betrachte als Mutter, mit meinem jüngeren Sohn jetzt zum Beispiel, der liebt eben Glitzer, der liebt Rosa oder der malt gerne. Also der ist so in dem kreativen Bereich total zu Hause. Und ich habe das nie in Frage gestellt, ob er das als Junge jetzt machen darf oder nicht. Und ich finde, wenn man dem Ganzen keinen Raum gibt, diesem Geschlechtertrennung, sondern sagt, hier hast du einen Glitzer, hier hast du rosa, hier hast du, dann wird es doch für Kinder eigentlich überhaupt nicht zum Thema. Oder verstehe ich da was falsch?
Aber es wird ja eben limitiert. Also zu sagen, es wird ja nach Jungs- und Mädchenspielen und Farben und Kleidung sortiert. Also die Gesellschaft sortiert ja vor und limitiert. Und der sozusagen nicht festgelegte Umgang, der offene, der freie Umgang eben mit allen Materialien, mit allen Spielen, mit allen Farben, mit allem, mit jeder Ästhetik, also wäre, ist ja genau die wünschenswerte Varianz. Man sagt, es ist für alle da. Geht hin und spielt, was ihr wollt. Und der gesellschaftliche Zustand ist aber, dass eben, also mehrheitlich diese Sortierung festgelegt ist und wenn dem nicht entsprochen wird, Kinder in Frage gestellt werden, ob an ihnen irgendwas nicht stimmt. Also das hat natürlich auch viel mit einer gewissen Homofeindlichkeit zu tun, weil man dann sozusagen die Männlichkeit des eigenen Sohnes im Prinzip frühzeitig in Frage gestellt sieht und so weiter.
Aber das ist ja eigentlich ein Erwachsenending. Die Kinder haben damit eigentlich nicht viel zu tun, weil Kinder kommen roh auf die Welt und wir Erwachsene müssen an unseren Äußerungen arbeiten und an unseren Denkweisen und so. Nicht die Kinder, weil die Kinder, die unterscheiden ja in nichts eigentlich. Wenn sie einen Freund haben dann oder eine Freundin, dann ist es Freund oder Freundin, ganz egal, wie der oder diejenige ist. Also das sind auch die Erwachsenen, die anfangen müssen, umzudenken und zu sagen und nicht die Kinder. Das
natürlich, klar. Und also absolut, das ist eine gesellschaftliche Frage. Und die Gesellschaft ist von Erwachsenen vorrangig für Erwachsene gemacht und Kinder müssen zusehen, wie sie daran zurechtkommen. Also ich glaube, dass da das Erwachsene, also das ist nochmal ein eigenes Kapitel, wie adultistisch ich diese Welt oder vor allem diese Gesellschaft auch sehe an Stellen, wo Kinder einfach sehr stark begrenzt werden oder einfach in Erwachsenen Strukturen irgendwie zurechtkommen müssen, so auch in Leistungsfragen und Ähnlichem. Und klar, der Song richtet sich natürlich sehr wohl auch an Erwachsene, zum Beispiel der Glitzer-Song. Er richtet sich aber auch an Kinder, die Bestärkung nicht von ihren Eltern kriegen, dass es völlig okay ist, was sie machen, wie sie es machen, sondern das wäre sozusagen nochmal der Hinweis von, also Saskia Lavoe und Zucchini finden, voll in Ordnung, ey. Wir feiern es auch. Und das ist genau quasi ein bisschen ein Unterstützungsangebot auch für diejenigen Kinder, die nicht das Glück haben, mit Eltern, die so liberal und frei umgehen damit.
Du bearbeitest ja diese Themen in deinen Songs und dein Ursprung oder deine musikalische Herkunft ist ja Hip-Hop. Ist Hip-Hop geeignet für Kinder?
Also jede Musik ist geeignet für Kinder, jede kulturelle Artikulation ist geeignet für Kinder. Jedes Spiel, jeder Song, jeder Film, jeder Comic, jedes Buch, alles ist geeignet für Kinder. Es ist immer die Frage, mit welchen Inhalten ist es ausgestattet und mit welcher Haltung betreiben die Leute sozusagen diese jeweilige Kunst oder diese jeweilige kulturelle Artikulation. Es gibt natürlich wahnsinnig viel Hip-Hop, also Rap-Songs, die ich unfassbar problematisch finde, von denen ich nur hoffen kann, dass Kinder mit einer guten Medienkompetenz und einer guten inneren Stärke denen eines Tages über den Weg laufen, um diese unsäglichen ideologischen Ausfälle irgendwie nicht für richtig zu halten oder sich von denen nicht zu stark verletzen zu lassen oder denen was entgegensetzen zu können. Aber es gibt natürlich auch tolle Hip-Hop-Artists, die sehen, dass Kinder auch in dieser Welt sind und dass sie auch denen mit ihrer Musik eine Freude machen wollen. So. Also man kann Hip-Hop nicht grundsätzlich in der einen oder anderen Weise betrachten, sondern es hängt sehr stark von denjenigen Leuten ab, die das sozusagen praktizieren.
Was ist denn Hip-Hop eigentlich für dich?
Also Hip-Hop ist ja erstmal so gesehen laut Definition eine Kultur, die verschiedene Elemente in sich versammelt. Dazu gehören sozusagen in der historischen Werdung von Hip-Hop eben Rap als sprachlich, textlyrisches Element zu einer Musik, die von DJs und Producern eben aufgelegt wird. Also DJing ist sozusagen ein weiteres Element neben Rap. Graffiti ist der künstlerisch-gestalterische, visuelle Ausdruck. Dann gehört noch Breaking, also Breakdance dazu als tänzerisches Element zur Musik. Es gibt noch weitere Elemente wie Beatboxing, also quasi die Imitation von Drum- und Instrumentalsounds nur mit dem Artikulationsapparat, mit dem Mund. Das wären so die klassischen 4, 5 Elemente, aber das lässt sich auch noch weiterdenken, die zu Hip-Hop gehören. Rap ist sozusagen der musikalische Anteil.
Was begeistert dich daran so?
Es ist super niedrigschwellig. Also Hip-Hop ist eine DIY-Kultur, ist entstanden aus dem Nichts. Junge Menschen haben auf der Erfahrung von rassistischen und sozial oder Erfahrung von sozialer Benachteiligung und rassistischen Ausschlüssen entschieden, mit dem, was ihnen musikalisch zur Verfügung stand und mit den, ja, mit den gestalterischen Möglichkeiten, die ihnen sozusagen, die ihren Raum ausmachten, selber sich in die Öffentlichkeit zu bringen. Also sie haben angefangen, Wände anzumalen. Irgendwann waren das bewegte Wände, nämlich Züge, und haben damit quasi öffentliche Raum, die sich in den öffentlichen Raum angeeignet, und haben halt mit bestehenden Musiken wie Blues und Soul und Funk und so weiter Sounds entwickelt, die neu sind, die wir heute ganz klar als Hip-Hop identifizieren. Und dieses selber machen, dieses sich beteiligen, auch der Community-Gedanke, sich für die Kreativität und gegen die Aggression zu entscheiden oder sozusagen auch problematische Erfahrungen über den kulturellen und den kreativen Ausdruck irgendwie für sich zu verarbeiten, das ist was, was mich total fasziniert hat von Anfang an. Also seit meiner frühesten Jugend habe ich da auf jeden Fall eine große Leidenschaft und fand es auch immer toll, wie die Textdichte, also wie viel Text auch in Rap-Songs zum Beispiel stattfindet, so dass hat mich immer fasziniert, als eine Person, die aus einer sehr bibliophilen Familie kommt und so Lyrik und Text und Literatur und so immer ein interessantes Feld war.
Ich würde sagen, lernen wir Suki anhand ihrer Lebenslieder ein bisschen besser kennen und finden vielleicht noch raus, wann du beim Hip-Hop gelandet bist.
Hören wir uns mal an, was Sukis Lebenslieder sind. Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel. Das ist eine Zeile aus einem Lied, über das habe ich mein Leben lang immer, mit der habe ich mein Leben lang immer gehadert, weil es ein Lied für mich völlig umgedreht hat am Ende. Im Gegensatz zu dem, was es vorher für mich gesagt hat. Und das ist dein erstes Lebenslied, Suki, nämlich von Bettina Wegner, Kinder.
Ja, das beruft sich natürlich ein Stück weit auf meine DDR-Geschichte oder meine DDR-Familienbiografie, die eine sehr leidvolle und eine sehr dramatische Geschichte auch war. Also meine Eltern waren politische Gegner sozusagen des Staates. Da ist viel Unrecht an meiner Familie verübt worden. Und die Literatur und die Kunst und die Musik waren für meine Eltern immer ein Halt. So. Und das hat sich auf mich und meine Schwester ein gutes Stück weit übertragen. Und gerade waren auch meine ersten Lebensjahre noch in der DDR. Also ich war zweieinhalbjährig, als meine Eltern das Land mit einem Schlupfwinkel sozusagen verlassen konnten, 1986. Fast das sozusagen diese Atmosphäre und auch quasi das ganze Traumatische für viele Menschen ja auch irgendwie daran zusammen, so, ne? Dass irgendwie auch das, was kleine Leute irgendwie so frühzeitig, auch in der Überforderung der Eltern vielleicht, geht ja gar nicht darum zu sagen, die Erwachsenen sind böse und die sind schlecht. Alle Eltern wollen, oder fast alle Eltern wollen natürlich für ihre Kinder das Beste, und trotzdem machen sie viele schlimme Fehler, weil sie es meistenteils selber nicht wissen oder weil sie psychisch oder sozial oder sonst wie einfach so unter Druck sind, dass einfach, ja, viel schief geht, was die nächste Generation wieder aufarbeiten muss. So, ne? Und ich weiß, dass Bettina Wegner natürlich auch viele tolle andere Lieder gemacht hat. Die hat ein Riesenwerk, und das ist auch vielleicht mal so ein bisschen olsi, auf das eine Stück festzulegen, aber das resoniert einfach bis heute wahnsinnig in mir und rührt mich einfach immer noch zu Tränen. So. Und ich finde, dass da ganz viel, auch neben dem Vorwurf des Pathos irgendwie, aber ganz viel Wärme und Nähe drin steckt. Und deswegen liebe ich dieses Lied einfach bis heute total und finde, dass die Menschen sollten das kennen.
Und du hast es schon als Kind gekannt?
Ja, ich habe das ganz früh gekannt und habe natürlich die ganze Tragweite nicht gesehen, logisch ja. Auch. Aber ich hatte das einfach nie losgelassen, und man wächst ja dann auch in so Lieder rein. Und das finde ich auch total schön, wenn man irgendwie über die Jahrzehnte immer wieder diese Lieder hört, die man früher, auch wenn man dann irgendwann eine Fremdsprache, das Englische zum Beispiel, lernt und dann auch nach und nach versteht, was man da eigentlich immer so mit in Fantasiesprache mitgesungen hat und dann so nochmal neu in so Songs oder so reinwachsen kann. Das finde ich großartig, und deswegen, ja, hat das eine große Nachhaltigkeit auch, glaube ich.
Ja, hören wir mal rein in, du hast es ja auch geschrieben, viele kennen das eher als Sind so kleine Hände. aber es heißt Kinder von Bettina Wegner.
Und ganz frei darf man niemals quälen, gehen kaputt dabei, ist so ein kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht. Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht. Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel.
Ja, jetzt wird der Ton schon ein bisschen rauer, sag ich mal, mit Selling Jesus von Skunk and Nancy. Was hast du meinen Berechnungen nach dann so als 12-, 13-Jährige gut gefunden?
Genau, das ist natürlich jetzt ein weiteres Stück, was kein Hip-Hop-Song ist. Da wollte ich, glaube ich, die Erwartung nicht direkt bedienen, aber tatsächlich habe ich eine große Liebe für Skunk and Nancy gehabt, genau in dem Alter, so mit 12, 13, und war einfach wahnsinnig fasziniert auch von der Sängerin, die einfach so allen möglichen Bildern in dieser, auch in dieser Supermodel-Ära total widersprochen hat, irgendwie so als sehr androgyne, schwarze Frau, wahnsinnig expressiv, sehr spezielle Stimme und einfach auch dieser auch relativ harte Gitarrensound. Und ich konnte einfach, Faszination war riesengroß. Und ich habe natürlich auch textlich und inhaltlich alles nicht so verstanden, wie ich es natürlich später auch da wieder für mich entdecken konnte. Aber dieser Song verbindet halt ganz viele Themen, die mich sehr stark umtreiben. Und ich habe das intuitiv irgendwie frühzeitig aufgegriffen und diesen Song so sehr geliebt, wo es sozusagen so um Fragen von Moral und Doppelmoral geht, wie eine weiße Mehrheitsgesellschaft in ihren rassistischen Auswüchsen schwarze Leute und Leute of Color klein hält und sich aber auf eine Überlegenheit irgendwie zurückzieht, eine vermeintliche. Und das auch noch alles mit der Kapitalisierbarkeit von Glauben und Religiosität oder Spiritualität irgendwie aufwiegt, sodass...
Selling Jesus.
Genau.
Und das hört sich so an. Okay, und dann wurde es ganz düster, oder? Mit Amy Winehouse und Back to Black.
Ja, Amy Winehouse war für mich auch eine Riesenentdeckung als Heranwachsende. Das war für mich, also auch da, Wahnsinnsfaszination. Ich hatte das Glück, sie auch noch live sehen zu können. Und hatte, also mit dem ersten Ton irgendwie war ich total also im Bann dieser großen Künstlerin, die ja einfach auch echt an... auch ein gutes Stück weit auch an dem Druck und den Leistungsansprüchen der Musikindustrie gescheitert ist, ne, und der medialen Begleitung so. Und das ist was in mir auch unheimlich resoniert hat und ich auch Jahre später verstehen konnte, warum. Also was sozusagen dieses Abliefern und ständig irgendwie präsent sein und machen und tun und so und die ganzen Erwartungen, die da dranhängen, das kann sehr, sehr bedrückend sein. Wenn man dafür nicht gemacht ist, wenn man nicht die psychische Konstitution hat und das nicht will, dann ist das Horror, ja, sozusagen, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und sie ist eine tolle Künstlerin gewesen und hat natürlich in dem Song im Speziellen oder insgesamt auch auf dem Album geht es natürlich auch viel um Fragen von so von Leid und Depressivität und sich verloren fühlen und Suchtstrukturen und das kommt alles zusammen und sie war so offen damit und hat das so hinausgebrüllt und man hat sich aber nur eigentlich sensationalistisch daran ergötzt und hat sie ja sozusagen einen sehenden Auges in ihr Unglück rennen lassen. Eigentlich hätten wir alle sagen müssen, wir lassen dich einfach in Frieden, so, weißt du, und das... Also ich erinnere mich auf dem Konzert, da war irgendwie noch so ein Support-Act und die Leute warteten und irgendwann wurde halt einfach so ein 075er Glas Gin oder so auf die Bühne gestellt und das war der Moment, wo das Publikum applaudierte und jubelte, weil sie wussten, jetzt kommt sie auf die Bühne. Also in dem Moment, wo der Alkohol ihr vorausging, begann der Jubel. Also das war total, also erdrückend, ja, sozusagen, dass das war, jetzt kommt. Und sie war natürlich... Sie war einfach kein gutes Konzert gespielt. Sie war überhaupt nicht in der Zeit. Die Band musste immer sozusagen um ihr Wanken drum herum spielen. Ja, das war wirklich tragisch mit anzusehen. Und Genau, ich finde es aber trotzdem wichtig, auch die Leute nicht nur in ihrem Scheitern zu sehen und das irgendwie ja so sensationslüstern zu betrachten, sondern auch einfach ihre Kunst und ihr Riesentalent irgendwie immer in Erinnerung zu behalten.
Ich meine, dieses Back to Black drückt schon was sehr Depressives, was sehr, sehr tief, ja, mit Traurigkeit ist das gar nicht ausreichend beschrieben. Ist das auch was, eine Seite in dir?
Ja, ja, also das führt natürlich auch zurück zu dem Wegner-Song, ne? Also ich habe halt, das ist auch was, worüber ich öffentlich spreche, weil ich mittlerweile in der Verfassung bin, wo ich das wieder kann. Aber ich habe halt mit 13 die erste depressive Episode diagnostiziert bekommen. Ich würde nicht ausschließen, dass es vorher auch schon welche gegeben hat. Und habe mich mein ganzes Leben lang immer wieder aus depressiven Episoden rauswühlen müssen, sehr, sehr aufwendig. Und mir ging es einen weiten Teil meines Lebens wirklich sehr, sehr schlecht. Und natürlich ist dann so eine Musik auch für manche ein Verstärker, für manche auch ein Halt. Aber ganz klar gibt es da eine deutliche emotionale Verbindung dahin, in meinem Fall. Ja.
Du sagst, du hast das vielleicht schon als Kind erlebt. Inwieweit kann man das wiederfinden und inwieweit kann man das in Kindermusik überhaupt thematisieren, sowas? Findet man das in deinen Songs und kann man das nicht thematisieren?
Ich finde, das muss man thematisieren. Also ich habe seit meinem 8. Lebensjahr Tagebuch geschrieben, jetzt nicht durchgängig, aber immer wieder, und habe da auch nachträglich Einträge gefunden, wo es mir echt auch eiskalt über den Rücken gelaufen ist, ne? Wo ich auch sozusagen mit meinen eigenen Gefühlslagen und immerhin der Möglichkeit, mich selber zumindest vor mir zu artikulieren, also echt wirklich, also, ne, das ist schon hart, auch sich selber quasi nochmal in der eigenen Kindheit zu begegnen. So. Und ich glaube daran, dass jedes Thema kindgerecht aufbereitet werden kann. Und ich glaube, dass das für Kinder total hilfreich sein kann, wenn sie darin auch anerkannt und gesehen werden. Und wir haben ja auch gerade in der Pandemie erlebt, dass die ganze Lage rund um so psychische Belastung von Kindern einfach sehr, sehr ernst genommen werden müssen. Und dass jeder Druck und jedes Anspruchs- oder jedes Leistungsdenken und so, das ist alles schädlich für eine kleine Kinderseele, genauso schädlich wie physische Gewalt. So. Und deswegen, also ich habe ja bisher erst ein Album gemacht, da bin ich sozusagen auf diese tieferen und oder sozusagen ja bisschen ernsteren Themen noch nicht so gegangen, weil ich auch nicht damit direkt rein wollte, aber
ich habe gerade noch mal so durchgerattert und so richtig das nicht gefunden, sondern es ist ja eher Zuspruch, den du wählst, ne? Also positive, meine Mamas sind cool, ne? Wenn man den Song mal nimmt oder Im Herzchen, das fand ich ja auch so besonders als Titel für so einen Hip-Hop-Song. Das ist dann auf den folgenden Zucchini-Alben zu erwarten.
Genau, also das wird auf jeden Fall auftauchen. Und vielleicht war das erste Album auch so ein bisschen der Versuch, erstmal so Vertrauen herzustellen und mich als eine Musikerin vorzustellen, die sich um so Sachen auch kümmert. So, ne? Und natürlich ist der Herzchen-Song, das ist ja genau so ein... Also, ihr kennt das ja sicherlich auch aus eurer eigenen Kindheit noch oder auch wenn ihr mit euren Kindern oder mit Kindern seid, dieser Moment, wo aus einem Weinen schluchzen wird und dann so die Atmung sich so überschlägt und dann kann man endlich wieder, ne, oder wenn dann so das Weinen ins Lachen irgendwann übergeht. So, ich glaube, das ist so zum Beispiel der Raum, der mich total interessiert, ne, und aber auch in beide Richtungen gedacht.
Jedes Mal, wenn wir uns sehen, du und ich, wir wachsen zusammen, du und ich, wir lachen und dann sind wir im Herzchen ganz aufgeregt, so aufgeregt. Du und ich, wir wachsen zusammen. Du und ich, wir lachen und dann sind wir im Herzchen ganz aufgeregt, aufgeregt, so aufgeregt.
Komm, wir machen eine Kissenschlacht.
Ja, deswegen, also ich wollte es nicht überfrachten mit dem ersten Release, aber das ist auf jeden Fall was bei mir noch ganz oben auf der Liste steht, auch Traurigkeit und was weiß ich, Trennung und Verlust und so zu thematisieren. Aber ich muss auch da reinwachsen und behaupte nicht, dass ich das alles gut umsetzen kann, aber ich will es auf jeden Fall versuchen. Mir ist es eine Angelegenheit. Also wirklich.
Ja, hören wir mal ein Stück aus Back to Black.
We only ship the bad words. I
Und dann wolltest du irgendwann übernehmen. Dein nächster Lebenssong jedenfalls ist, ja, das ist wohl eher ein Kollektiv, wenn ich das richtig verstanden habe, Female Takeover mit dem Song Game Over. Oder klär mich auf, wenn ich das nicht richtig verstanden habe.
Genau, das ist, also der Song ist ja auch bestimmt schon 8 Jahre alt oder so, ich weiß gar nicht genau, aber das war...
Ich hab 2010 gelesen.
Sogar, siehst du mal, wow, okay, krass, das ist sogar 12 Jahre. Fantastisch, ja. Also die Rap-Szene in Großbritannien hat sehr viel früher geschafft, ansozialisiertes weibliches Konkurrenzdenken zu überwinden. So, in Deutschland war das lange Zeit so, nee, es kann nur die eine geben und man will sich bloß nicht miteinander solidarisieren, weil das einen irgendwie schwächt, so als weibliche Musikerin. Und die haben das irgendwie früh gepeilt, dass das halt wirklich, wenn man sich zusammentut und sich miteinander und sich irgendwie Schulter an Schulter aufstellt, dass da einfach wahnsinnig was möglich ist. So. Und das war dieser erste kollektive Song, den ich aus Großbritannien in der Form gehört habe und mich jetzt einfach nur geflasht. Und ich bin, habe mir den immer auf jeder Party gewünscht und habe den auch bei Vorträgen und Workshops und so, wenn ich eben dann auch viel auch referiere zu, wie geht das überhaupt, so feministische Positionen im Hip-Hop, ist das nicht ein Riesenwiderspruch und wen gibt es da schon, was ist da schon alles da, warum müssen wir uns das gar nicht vorstellen, wir müssen es nur anhören und quasi für unsere eigenen Kontexte aufbereiten. Und der Song hat mich jahrelang begleitet und da sind so viele tolle Musikerinnen darunter, die ich bis heute einfach so wahnsinnig feiere und auch ein paar von denen schon live erleben durfte, die einfach, also gerade Roxanne und Lady Leisha sind einfach für mich so, boah, das mindblowing, ja. Und der Song einfach geht so nach vorne und der hört auch nicht auf, der ist auch so richtig schön lang und es wird immer krasser und ich liebe es einfach nur wie blöd.
Ja, den hören wir uns, da hören wir uns natürlich auch was an. Wenn man den nachher hören will auf der Playlist, bei Spotify gibt es den nicht. Da muss man noch anders graben.
Ja, leider. Genau, das war aber auch wirklich nur eine Zusammenkunft für diesen Song. Die sind keine feste Gruppe oder so, sondern man hat sich quasi wie ein klassisches Feature halt funktioniert, zu einer Gelegenheit zusammengetan.
It's game over. Cherries in the building, fellas, look over your shoulder. I'm coming harder than anyone I told ya. I'm gonna keep you watching my show like a promoter. Make you lean back, your tire track is game over.
Yeah. Fünfte Song von deinen Lebensliedern, man muss sich ja mal auf 5 beschränken, sehr zum Leidwesen unserer Gäste, der hat mich natürlich sehr überrascht und da habe ich auch noch ein paar Fragen dazu, aber vielleicht erzählst du erst mal selber. Pentatonics, The Prayer.
Ja, also da hatte ich auch wirklich, da bin ich auch ständig hin und her geschwungen, was soll ich nur aus so Gegenwärtiges nehmen? Ihr seht ja ein bisschen auch die zeitliche Chronologie da drin. Ich bin ja eigentlich Rapperin und Texterin, ich bin ja gar keine Sängerin. Ich behaupte trotzdem auch immer, ich wäre Musikerin, weil ich mich auch versuche, an so Kompositionsprozessen zu beteiligen, aber ich spiele kein Instrument und ich habe zwar meine ganze Schulzeit im Chor gesungen und so und ich singe auch auf dem Album so ein bisschen, aber es ist immer noch mit sehr viel Vorsicht und da ist auf jeden Fall mein Selbstbewusstsein in diese Richtung nie so gewachsen, dass ich sagen würde, ich bin Sängerin und das guten Gewissens einfach so behaupten kann, ja. Und trotzdem liebe ich einfach vor allen Dingen mehrstimmigen Gesang wahnsinnig. Also das ist, ich finde das so, diese einfach die Erfahrung aus dem Chor, diese Momente, wenn die Harmonien sitzen und wirklich sozusagen physisch spürbar im Raum, ja, die Schallwellen sich irgendwie durch die Menschen durchbewegen und so, das ist eine große, große sensorische und emotionale Erfahrung. So. Und ich finde gerade Pentatonix sind halt eben so eine A Cappella-Gruppe aus den USA, die auch nicht zusammengecastet sind, sondern aus einem freundschaftlichen Schulzusammenhang. Also die machen einfach schon sehr, sehr lange zusammen Musik. Das ist also kein... Auch wenn die jetzt in der Musikindustrie sehr, sehr groß sind und alle Register ziehen, aber die sind nicht gecastet. So, das fand ich auf jeden Fall schon mal, finde ich schon mal eine wichtige Info. Und ich finde einfach, man spürt sehr stark bei denen, wie die das lieben und einfach das und das Leben und das nicht nur irgendwie ein Job ist oder so, sondern ich glaube denen einfach viel mehr als den meisten musikindustriellen Produkten sonst, ja. Und höre die einfach wahnsinnig gerne. Und die haben eine tolle Songauswahl und meine kleine Familie, wir sind einfach Riesenfans und warten auf den Tag, wo wir endlich auf ein Konzert gehen können von denen. Und auch da ist irgendwie Also es gibt ja auch zwei offen queere Personen in der Gruppe, so, die halt auch einfach so ganz nebenbei irgendwie, ne, irgendwie so die, das Regenbogenthema mitbringen, ohne dass das jetzt irgendwie so als Marketingplan obendrauf gesetzt wurde. Und da ist einfach unheimlich viel sympathisch dran. Und gerade in dem Song, den ich sonst eigentlich von Celine Dion und Andrea Bocelli kenne, ich weiß nicht, von wem das Original eigentlich ist, oder ob die das zuerst gesungen haben. Es ist, ist einfach technisch auch einfach so wahnsinnig sauber. Die sind so on point, ja. Und und der Song setzt sie auch zum Ende hin immer noch ein oben drauf. Das ist ja wirklich, da wird nochmal in alle Register gezogen, irgendwie in der Harmonielehre. Und das ist wirklich was mir total, also auch an schlechten Tagen, einfach so die Schönheit dieses Klangs, echt auch an schlechten Tagen sehr, sehr, sehr viel weiterhilft. So ist jetzt klar, und das Inhaltliche, natürlich ist es sehr religiös aufgeladen und so, und es gibt halt irgendwie diesen Gottesbezug und so, den bringe ich selber nicht mit, aber ich kann das total respektieren, wenn Menschen das irgendwie als Resilienzfaktor in ihrem eigenen Leben für sich haben. So, das finde ich schön, wenn Menschen durch sowas wie Gottesliebe oder Glauben einfach gut durchs Leben kommen.
Aber für dich ist das kein Resilienzfaktor. Das war natürlich so eine Vorlage von dir, von Selling Jesus zu The Prayer. Die Frage, was für dich eben Religiosität und Religion bedeutet.
Also ich habe als so klassisch Linkssozialisierte natürlich immer so eine jahrelang so eine große Vorbehalte gegen institutionalisierte Religionen gehabt, ne, und habe natürlich auch sozusagen den patriarchalen Machteffekt da drin noch vor allen Dingen gesehen, und aber habe gelernt, dass Leute sehr, sehr selbstbestimmt und sehr, sehr freiheitlich eben auch religiös sein können, und dass Menschen und dass auch viele Leute auch selbst in der katholischen Kirche irgendwie, die also das Verkrustetste unter den Religionen irgendwie oder mitgilt, ganz, ganz großartige Arbeit machen und das alles neu denken und sich das halt nicht nehmen lassen. Also auch Religion und auch Kirche oder halt religiöse Institutionen reclaimen können, und davor habe ich großen Respekt, so daran festzuhalten und sich das nicht nehmen zu lassen, weil, also so wie ich mir nicht vorschreiben lassen will, wen ich liebe und wen ich nicht liebe, kann ich verstehen, wenn Menschen sich auch nicht vorschreiben lassen wollen, ob sie sowas wie Gottesliebe empfinden oder nicht. Wenn das da ist, ist das da. Warum soll man das wegpolitisieren, wenn es sich so anfühlt? Dann geht es nur darum zu gucken, wie sind die Machtstrukturen in den jeweiligen Institutionen, und die kann man dann angehen. Und da haben auch alle meine volle Unterstützung. Aber ich finde das toll, wenn Menschen sich ja darauf berufen können, und manchmal spüre ich auch so eine Sehnsucht, ich hätte das auch gerne, aber ich empfinde das halt einfach nicht so, ne? Also es gibt das für mich nicht. Ich bin sozusagen als Unterstützerin dabei und finde sozusagen die politische Dimension und die menschliche Dimension total schön und kann erkennen, wie Leute sich auch in Krisen einfach zum Beispiel ja, darüber weiterhelfen. Und dann ist es eher so ein respektvolles Dabeisein als es selber empfinden. Ja.
Dann hören wir auch nochmal in das Gebet. Lucia, jetzt kommt eine besondere Ausgabe von deinem sagenumwobenen Spiel.
Ja, Suki, du darfst vier Begriffe ziehen, und zwar sollten es nicht dieselben Farben sein. Ich hoffe, du kannst es sehen. Das ist immer nicht ganz so leicht.
Okay, da ist jetzt direkt so was Weißes vorne rangefluppt. Das nehme ich als erstes.
Das
ja, genau.
Ja. Dunkelgrün.
Ah.
Lustig, wenn es auf einem weißen Zettel steht.
Ja. Dann ist sowas, was so türkis hellblau anmutet, da bei dem ganz genau, ja. Mhm.
Longboard.
Okay. Dann sehe ich sowas Gelbes, da so recht zentral.
Das?
Ja.
Na, da. Winter.
Mhm.
Und einen letzten darfst du noch ziehen. Ich schüttel mal nochmal.
Oh. Das ist noch so ein weißer Zettel, geradewegs unter deinem
Zeige. Ja, weiß darfst du nicht
machen. Ach, nicht mehr dasselbe.
Tut okay. mir leid.
Oh, dann ist das vorne so bräunlich da, ganz am Eingang. Ja. Dann nehme ich das.
Muffelig. Das ist ein offizielles Wort, keine Ahnung.
Muffelig?
Muffelig.
Dunkelgrün, Longboard, Wintermuffelig. Genau. Eigentlich wäre die Aufgabe jetzt, ein kleines Lied zu improvisieren, was diese vier Begriffe beinhaltet. Und als ich vorhin darüber in Kenntnis gesetzt wurde, hat sich bei mir sozusagen eine Erfahrung erneuert, die macht, dass ich darum gebeten habe, ob ich das quasi mit etwas Aufschub vorbereiten oder aufbereiten darf. Denn meine Hip-Hop-Sozialisation, die teilweise einfach auch mit, einfach in sehr aggressiven, männlich dominierten Feldern in meiner Jugend irgendwie zusammenging, hat halt gemacht, dass das eben so ein Versagen ist, wenn nicht gefreestylt werden kann. So, dass das halt einfach mit sehr viel Druck passierte und ich darüber das ganze Thema Improvisation und Freestyle für mich völlig auf die Seite getan habe, was quasi das Setting mit ZuhörerInnen anbelangt. Und ich tatsächlich einfach ja vermutlich blackouten würde an der Stelle, wenn ich jetzt wirklich gezwungen wäre, das jetzt hier unmittelbar zu improvisieren. Und da ich weiß, dass ihr mich nicht zwingen wollt, wart ihr so großzügig, mir etwas Aufschub zu geben. Aber ich bereite das heute Abend noch fertig und schicke euch dann ein kleines Audio oder auch ein Video, wie ihr wollt oder beides, und hol das nach und mach das. Aber ich kann nicht mit der Pistole auf der Brust, funktioniert das für mich nicht.
Alles klar.
Dann
also
sind
wir
auch wir gespannt. Gell?
Wir sind gespannt auf deinen Song und freuen uns dann auf deine Zusendung.
Liegen vier Worte, die sollen ein Text sein, die sollen in den Text rein, ich weiß gar nicht wie. Dunkelgrün, mufflig, Longboard und viertens der Winter, verzeiht, liebe Kinder, ich reime heut schief. Als erstes die Farbe von Moos, dunkelgrün, so weich und so flauschig und so wunderschön. Muffelig ist das zweite Wörtchen, knuffelig reim ich drauf, weil wen stört's denn? Vergesst den Helm nicht, fahrt ihr ein Longboard? Warum ist die Frage Sicherheit die Antwort? Winter auf Kinder hab ich bereits verreimt. Bleibt noch ein Wort übrig? Nein.
Und komm dann zum Heidi-Dai und Rock'n'Roll-Fragebogen.
10 Fragen, die du bitte relativ kurz beantworten sollst. Wie der Matthias immer sagt, es muss nicht ein Wort sein, also du kannst gerne in einem ganzen Satz antworten, nur nicht zu ausartend.
Okay.
Matthias.
Ich fange diesmal an.
Okay.
Dein erstes Kinderlied, Suki, das du geschrieben hast.
Ach so. Das erste Kinderlied war kein Lied für Kinder, aber eines, was von Kindern handelte. Und zwar ist das der Song Hüpfburg. Der ist noch quasi in meinem erwachsenen Musikrepertoire entstanden, aber war eigentlich schon ein Lied, in dem es um Kinder ging.
Abends liege ich im Bett und überlege, wie ich Yüksel sag, dass ich nicht mehr neben ihm sitzen mag. Morgen ist der 20. April, wir gehen auf ein Fest, ich freu mich auf die Hüpfung, weil sie mich Yüksel vergessen lässt. Und in der Nacht hab ich von Yüksel geträumt, in meinem Traum war ich türkisch, eher deutsch. Und als er sagte, er würde mich nicht mögen, war ich ziemlich enttäuscht. Und in der Nacht hab ich von Yüksel geträumt, in meinem Traum war ich türkisch, eher deutsch. Er war auf der Hüpfburg, aber ganz allein. Irgendwie tat er.
Ich habe ja diesen Song Queere Tiere gehört und habe auch da schon gedacht, das ist doch eigentlich ein Kinderlied.
Selbes Album, ja. Aber ja. Der Hüpfburg-Song ist zuerst entstanden, deswegen habe ich den jetzt rausgegriffen.
Okay, alles klar.
Der Matthias und ich, wir bereiten ja auf den Kinderliedkongress 2023 in Hamburg vor mit diesem Podcast. Deshalb kommt jetzt die zweite Frage und die lautet: Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress 2023 im Oktober 2023?
Ich wusste bis eben erst, dass es den gibt und ich hoffe, dass ich dabei sein werde in irgendeiner Form und freue mich natürlich einfach, das ganze Netzwerk und die ganzen Leute kennenzulernen. Ich bin ja neu. Ich bin ja die Neue.
Ich auch.
Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
Ich habe relativ geringe Lebenshaltungskosten. Deswegen, ich halte nichts vom Anhäufen. Ich würde, glaube ich, tatsächlich relativ viel weiterreichen.
Irgendwas Bestimmtes, was da deinem Herz am nächsten ist?
Ah ja, das ist eine große Interessenvielfalt. Also natürlich alles, was in die antirassistische Bildung geht. Ich würde jetzt zuerst an die Bildungsinitiative Pferde hat Unwahr denken, die im Nachgang zum rechtsterroristischen Anschlag in Hanau vor 2 Jahren gegründet wurde von der Mutter eines der getöteten jungen Männer. Ich würde das in die zentrale Informationsstelle der Frauen, autonomen Frauenhäuser geben. Das wären so die ersten beiden, die mir jetzt als erstes einfallen.
Über welches Thema würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
Oh ja, da gibt es viel. Ich glaube, die größte Herausforderung ist einmal das Thema Verlust und Tod. Aber muss es auch geben, auch als Lieder. Es gibt auch Bücher darüber, also muss es auch kindgerechte Musik dazu geben, finde ich, sollte. Und das andere Thema ist das Thema Sexualaufklärung. Da gibt es ja auch recht wenig. Bestimmte Bereiche werden ja ausgelassen. Und das finde ich erstaunlich, warum Erwachsene sich da nicht rantrauen.
Nase, Bauch und Po, kennst du das? Von Rumpelstiel?
Nee.
Das ist auch schon ein bisschen älter. Da gab es mal diese Bemühung. Zusammen mit der BZGA haben die so ein Projekt gemacht.
Ja, danke für den Hinweis. Wird recherchiert, wird nachgeholt. Okay. Mhm. Ich hatte immer das Gefühl, es ist immer so, man arbeitet sich so bis zum Bauchnabel und dann ab den Knien wieder weiter. Aber es geht
das
ja
war, auch. Ich weiß nur, also ich war nicht dabei, aber die Kollegen haben genau diese Themen ziemlich heftig diskutiert damals.
Und Thema Trauer und Tod haben wir sehr häufig hier im Podcast. Also das gibt mehrere, die das gerne noch irgendwie in ihren Liedern aufgreifen wollen. Mal schauen, ob es irgendwann mal jemand macht.
Nichts, was euch so direkt auch wieder dazu einfällt, was mit eurem Recherchevorsprung?
Also da gibt es so vereinzelte Sachen. Wir hatten letztens 3 Berlin, die haben dies, ich erinnere mich an dich, genannt. Das ist so ein bisschen so ein sanfter Zugang zu Vergänglichkeit, sage ich mal.
Frederik Wahle hat auch eins, das mit der Katze.
Genau. Also es gibt mal so vereinzelte Lieder. Ja. Und Markus Rohde hat auch mal ein Lied über den Tod der Oma geschrieben. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. So viel mehr sind mir dann aber jetzt nicht bekannt. Aber ich kenne auch nicht alles so.
Okay.
Aber wir sind gespannt auf die Beiträge von Zucchini zu diesen Bereichen.
Genau, und um den Druck mal wieder ein bisschen zu erhöhen.
Ich will das ja, das ist ja was mich im guten Sinne herausfordert. So.
Jetzt, wir sind ja auch hier als Leute, die im Netzwerk Kindermusik sind und fragen dann natürlich auch, was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
Das ist tatsächlich Neuland für mich und ich habe ja das große Glück, mit Suli Puschbahn eine Freundin zu haben, die ja da auch zentral mitwirkt und mich...
Zentral mitwirkt ist gut, unsere erste Vorsitzende ist das.
Schönen das sagt Gruß. Dein Gruß. Ja, genau.
Genau, und da habe ich natürlich, das erleichtert mir den Eingang einfach in diese gesamte Umgebung. Und für mich ist das irgendwie, genau, ich mache zwar schon lange Musik und war schon lange auf Bühnen und so, aber der Wechsel ins Kinderfach bringt mir natürlich neue Erfahrungsräume. Und deswegen freue ich mich total, dass es schon so Strukturen schon gibt, in die ich sozusagen mich auch einbringen kann. Das ist auf jeden Fall eine tolle Aussicht, so dass da einfach schon so viel da ist.
Dann wäre es ja auch mal für dich eine Überlegung wert, Mitglied zu werden, oder?
Ich habe gerade überlegt, ob sie schon Mitglied ist.
Nee, bin ich noch nicht, aber steht tatsächlich auch auf der Liste der Dinge, die ich dann sozusagen mit der nächsten Album, ich mache viele andere Sachen auch noch, Musik ist ja ein Teil davon, aber sozusagen, wenn ich jetzt zum Anfang April geht es so richtig in die Produktion, dann wird das alles irgendwie nochmal angegangen, ja.
Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
Ja, Genres sind super schwierig, ne? Das ist ja wirklich, also wir werden ja dann auch allgemein als Kindermusik zusammengefasst, obwohl die musikalischen Ästhetiken ja an vielen Stellen total auseinandergehen. Also ich komme aus dem Hip-Hop, vielleicht kann man das so ein bisschen in so einer Werdung verstehen. Ich kann es nicht so richtig final beantworten.
Ist voll okay.
Dein Album Schmetterlingskacke, das hat sich ja zumindest von der Instrumentierung her, war ich auch sehr überrascht, ein bisschen von dem entfernt, was du eben so geschildert hast als konstituierend für Hip-Hop. Also so dieses DJing und Sampling und sowas. Da spielt ja ein richtiges Trio hauptsächlich mit Gitarre, Bass und Schlagzeug. Also die machen ja richtige Musik.
Ja, in der Tat. Und das ist, das war auch mein großer Wunsch, das organischer werden zu lassen, weil es auch in der Umsetzung sehr viel schöner ist und ich mehr dieses... Also ich einfach mehr Freiheit auch wollte in der musikalischen Gestaltung und einfach weg von so einer Produktförmigkeit, die es noch mehr hätte werden können, wäre ich quasi am alten Feld geblieben. Aber ich wollte einfach Dinge neu und anders machen und einfach mehr Zwischenmenschlichkeit spüren. So. Und nicht einfach nur Beats werden hin und her geschickt, sondern also es ist wirklich so ein bisschen ins Handwerkliche zurückführen. Und das ist auch für die Umsetzung live auch einfach sehr viel schöner, wenn man quasi völlig frei ist von jeglichem Zuspiel. So, das ist natürlich toll.
Setzt du das so auch um mit einer dreiköpfigen Band? Oder?
Ah, total. Also das war mein großer Wunsch. Ich bin halt jahrelang nur mit dem Laptop im Prinzip getourt. Irgendwann hatte ich DJ, dann hatte ich Schlagzeug und DJ und Bass. Und jetzt habe ich gesagt, aber immer noch Zuspieler, also immer noch sozusagen instrumental dabei. Und ich sage, wir wollen das alles nicht mehr. Wir wollen jetzt, ist natürlich kostentechnisch totales Problem.
Fiasko.
Weil natürlich die Leute sollen immer bezahlt werden. Wir wissen, dass wir alle uns jetzt, also die wenigsten von uns wirklich damit so verdienen, dass wir alle unsere Leute auch gut bezahlen können. Also so ist mein Eindruck zumindest bisher. Aber es war allen Beteiligten noch klar, dass wir nochmal runterfahren und natürlich ganz andere Slots spielen und ganz andere, die Tickets kosten weniger, so zum Glück. Und deswegen gibt es einfach weniger Kohle. Es ist natürlich jetzt noch mehr Herzensprojekt geworden. Aber ja, es ist Schlagzeug, Bass, Gitarre und meine Stimme.
Also ist für dich der Weg zur Kindermusik sozusagen auch ein Weg zur handgemachten Musik?
Ja, absolut.
Cool. Was ist zuerst da, Text oder Melodie?
Text. Tatsächlich. Text ist zuerst, Melodie kommt, die schmiegt sich dann irgendwann damit rein.
Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
Also ich habe ein sehr verspieltes Gemüt, was immer so das große Gegenstück zu meinen tiefen und schweren und ernsten und auch traurigen Seiten war. Und das habe ich mir bewahrt. Und ich liebe das, einfach mit Kindern connecten zu können, weil ich einfach gerne mitspiele. Und ich Erwachsene ganz schrecklich finde, die so seriös sind und so verstockt. Das kann ich kaum aushalten. Das finde ich ganz furchtbar, oh wei. Genau, und das ist natürlich ein großer Vorteil, einfach das auch alles zu wollen so und selber einfach eine sehr verspielte und kindliche Seite zu haben.
Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Carter Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Skunk and Nancy, Amy Winehouse ist auch wieder wieder erstanden, Bettina Wegner und die ganzen Female Takeover Mädchen sind auch da. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet man dich deshalb, eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
Die Fantasie unbedingt. Da ist nämlich meine Lieblingszeile enthalten. Es ist die letzte in dem Stück und der Spannungsbogen ist gewaltig. Und dann freue ich mich, über das ganze Lied hinweg am Ende den letzten Reim zu bringen. Und ich reime Fantasie auf Anarchie und das ist was sehr, sehr schön.
Sie ist unvergänglich, unendlich, Fantasie. Sie ist das größte Heiligtum. Und wenn sie da ist, weißt du, verschaffen wir Dinge, die es niemals gab, jeden Tag. Fantasie. Sie ist die Wiege jeder Idee. Niemand darf hier im Wege stehen. Glaub mir, sie ist unvergänglich, unendlich. Fantasie, 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 Anarchie.
Du sitzt in einer Talkshow bei Giovanni Di Lorenzo und er fragt dich, Kinderlieder, kann man davon leben? Was sagst du ihm?
Also ich unterstelle ihm, dass er das Ökonomische auf das Ökonomische anspielt und Das ist aber nicht das, was mich interessiert an der Stelle. Wie gesagt, ich halte die Lebenshaltungskosten gering, so gut es halt geht in dieser Welt. Aber ich kann davon sehr wohl leben, weil es mich natürlich auch nährt und glücklich macht. Und ich lebe sehr, sehr gerne sozusagen ideologisch und emotional davon.
Cool. Das war's schon mit unserem Fragebogen.
Super, das war ja auch nochmal ein schönes Schlusswort.
Ja. Und dann sind wir auch schon am Ende angekommen.
Genau. Gibt's noch was wir vergessen haben, Suki? Was dir noch wichtig ist?
Also, ich wollte auf jeden Fall nochmal sagen, dass ich mich total freue, irgendwie, dass mir der Eingang irgendwie in diese Szene auch so leicht gemacht wird gerade. Und dass ich das Gefühl habe, ich werde herzlich willkommen geheißen und es gibt nicht irgendwie so ein... Also ich hatte bisher einfach noch mit anderen MusikerInnen, gut, jetzt Pandemie und so weiter, klar, aber auch sonst irgendwie keine unangenehmen Begegnungen und sehe auch, wie man sich auf mich zubewegt oder so. Also ich habe es irgendwie, es ist sehr... Rap ist, also der Mainstream-Rap ist sehr hart und sehr konkurrenzbetont und das hat mich immer fürchterlich angestrengt. Ich bin gar kein Wettbewerbsmensch. Und finde deswegen es toll zu sehen, dass es einfach so ein Feld gibt, was schon so da ist. Und man darf einfach so mitmachen. So, darf ich mitspielen? Die
sagen, ja klar, komm an. Ja, darfst du natürlich. Wir freuen immer. Uns darüber, dass du auch Lust hast, mitzuspielen. Wir freuen uns, wenn ihr euch meldet, was ihr so zu sagen habt. Da waren ja auch viele interessante Sachen, die wir wieder angesprochen haben. Wenn ihr Lust habt, meldet euch auf den bekannten Kanälen, die wir zur Verfügung haben.
Ja, wir kriegen ja auch immer mehr Rückmeldungen. Ich finde das ganz cool. Gerade auf Instagram gibt es eigentlich unter jedem Post einen Kommentar. Und ich glaube, unsere Hörer gehen auch nach oben. Wir bekommen immer mehr dazu. Wer noch nicht die Sternchen gesetzt hat bei Spotify, kann das gerne noch tun, damit uns noch mehr Menschen hören. Und man kann unsere Playlist wie immer anhören zu der Folge, die findet ihr auch bei Spotify.
Da hört ihr
was
die,
vergessen?
Nö, du hast die wichtigsten Sachen gesagt. Da hört ihr die Lieder von Suki, oder Zucchini, müsste man ja richtig sagen, die wir besprochen haben. Und natürlich auch die Lebenslieder von Suki in diesem Falle. Dann sind wir durch.
Ja, dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal. Und danke, tschüss.
Danke
tschüss.
Euch.
Tschüss.
Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon lieben? Oder geht das eher nebenbei?
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.